Die Taz ist eine Zeitung in den allerbesten Händen, nämlich denen ihrer LeserInnen. Hallo, mein Name ist Lana Wittig und ich leite bei der Taz die Genossenschaft. Denn die Taz gehört seit jeher keinem Konzern, sondern mittlerweile über 23.000 Leserinnen und Lesern. Und wenn auch Sie MiteigentümerIn einer wahrhaft unabhängigen Zeitung werden wollen, besuchen Sie uns für mehr Infos auf www.taz.de/genossenschaft.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir beschäftigen uns heute mit dem Rechtspopulismus in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien und in Schweden. In Italien regiert, wie bekannt ist, Giorgia Meloni, Chefin von Fratelli d'Italia, einer postfaschistischen Partei. In Stockholm, in Schweden, tolerieren die Schwedendemokraten eine konservativ-liberale Regierung. Die Schwedendemokraten waren früher, in den 90ern, eine Neonazi-Partei. Heute treten die Schwedendemokraten gemäßigter auf und Meloni ist in der EU eigentlich als Ministerpräsidentin anerkannt. Und auch die AfD hat in Deutschland angekündigt, im Bundestag künftig etwas seriöser aufzutreten. Die Frage, über die wir heute sprechen, lautet also, ist das eine Strategie der Rechtspopulisten, etwas Neues? Ist das wirklich eine neue Ausrichtung oder ist das ein Trick, Kulissenschieberei? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz und bin dort vor allem zuständig für die SPD. Und bei mir hier in der Taz ist
Gerrit Josvik, im Parlamentsbüro zuständig für die AfD und für Inneres.
Und zugeschaltet sind uns heute
Anne Diekhoff, ich bin Korrespondentin für die nordischen Länder der Taz mit Sitz in Schweden. Bin seit anderthalb Jahren hier in dieser Funktion.
Michael Braun, ich schreibe seit 25 Jahren für die Taz aus Rom als Italien-Korrespondent.
Zur Einführung vielleicht eine eher knappe Antwort. Das, was ich gerade skizziert habe, dieser Strategiewechsel bei den Rechten, seht ihr den auch? Ist das also jetzt nicht die Frage, um was handelt es sich genau? Ist diese Richtung richtig beschrieben? Was denkst du, Gerrit?
Also ich finde, die Frage, können Rechtspopulisten sich mäßigen, ist schon per se verharmlosend für die AfD zumindest, weil sie schon über den Horizont von Rechtspopulismus hinaus ist. Wenn sie sich hätte mäßigen wollen, dann hätte sie 2017 Höcke rausschmeißen müssen. Das hat sie nicht getan. Seitdem hat sie sich stetig radikalisiert. Deswegen würde ich von der extremen rechten Partei sprechen und von dieser Mäßigung, die sie nun vorgibt zu tun, eher von einem Etikettenschwindel.
Okay, da kommen wir dann später nochmal drauf. Anne, wie siehst du das für die Schwedendemokraten?
Ja, da ist ja gerade dieses Jahr was Interessantes passiert. Endlich, nach langer Warterei, haben die ihr sogenanntes Weißbuch präsentiert. Also eine Untersuchung von einem Historiker über die Geschichte der Schwedendemokraten. Und dabei, da kam, also es ist unter anderem klar, dass die schon früh versucht haben, ab Ende der 90er rechtsextreme Kräfte aus der Partei auszuschließen und das auch gemacht haben. Und betonen also schon lange diese Gesellschaftsfähigkeit und dass sie als versuchen, als seriöse Partei wahrgenommen zu werden. Es wird ihnen trotzdem Heuchelei vorgeworfen, da immer noch Parteimitglieder antisemitische Äußerungen machen. Insofern ist es, also der Versuch besteht hier schon länger. Die sind ja auch schon länger dabei und sind aber doch auch weiter vorangeschritten in ihrer Normalisierung.
Danke. Micha, wie sieht's denn da in Italien aus? Also welche... Das ist ja ein Unterschied zur AfD, aber auch zu Schweden, dass eben mit Meloni da jemand ist, die eine Regierung führt, eine wichtige Regierung in Europa. Welche Rolle spielt denn Mussolini, der Faschismus für die Fratelli? Immerhin, ich glaube, das ist ja immer noch so, diese faschistische Flamme, irgendwie so ein, ist ja noch immer Zeichen der Partei. Also wie ist das Spannungsverhältnis da?
Das Spannungsverhältnis ist konstant gegeben. Natürlich können wir sagen, die Normalisierung ist gelungen. Sonst wäre Meloni ja nicht Ministerpräsidentin. Sie ist Ministerpräsidentin an der Spitze einer Rechtskoalition, die sich schon 1994 unter Berlusconi formiert hatte. Also wir sehen mehr als 30 Jahre Normalisierungspolitik. Mussolini? Gute Frage. Nach außen kommt der gar nicht vor. Also wenn Meloni gefragt wird, dann sagt sie sofort, die Rassegesetze von 1938, abscheulich, ein Verbrechen. Nur kommt dieses Verbrechen völlig ohne Verbrecher aus. Dass jemand diese Rassegesetze erlassen hat, dass das ein gewisser Herr Benito Mussolini war, das hören wir von Meloni nie und nimmer. Sie hat den Namen Mussolini, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten gar nicht mehr in den Mund genommen. Und da bin ich beim Punkt. Diese Partei leistet sich eine schöne Schizophrenie, die klappt. Nach außen ist sie noch nicht mal postfaschistisch, sondern afaschistisch. Also nach dem Motto, wir haben den Faschismus einfach beiseite gelegt. Antifaschistisch wollen wir auch nicht sein, ja? Denn nach innen, der harte Kern der Partei, die Kader, der engere Führungskreis um Meloni, die sind alle im Neofaschismus groß geworden und haben damit auch nie offen gebrochen.
Aber würdest du sagen, dass es nach innen für Fratelli ist es noch immer ein Identitätsmarker, dieser Bezug zum historischen Faschismus, dieser positive Bezug auf Mussolini?
In der Tat, nach innen ja. Es gab vor gut einem Jahr eine Investigativjournalistin, die bei der Parteijugend sich eingeschleust hat, die zu Partys eingeladen wurde nach politischen Events, nach einem sehr wichtigen politischen Event hier in Rom. Abends ging es dann intern Party. Handys waren abzuliefern. Denen war sehr bewusst, was da jetzt abgehen würde. Und die wollten nicht, dass das gefilmt wird. Sie hatte eine verdeckte Kamera dabei, deshalb wurde es dann doch gefilmt. Und da haben wir eine Flut an Duce-Grüßen, an Lobliedern auf Mussolini, an Dialogen wie ich. Kann mich doch nicht Antifaschist nennen, antwortet der andere. Ja klar, du bist Faschist. Ja, also so. Aber auch bis hin zum Führer, Sieg Heil und so weiter, da ging richtig die Post ab. Aber das passiert dann hinter verschlossenen Türen.
Mhm. Dazu vielleicht zwei Fragen. Hat das denn Folgen gehabt? Also gab es dann Distanzierung von Seiten der Parteispitze gegenüber dieser Parteijugend?
Ja, die gab es. Aber die sind nicht sehr glaubwürdig. Denn es heißt dann, nein, mit solchen Nostalgieanwandlungen haben wir nichts zu tun. Und ja, die zwei, drei wichtigen Gestalten, die dabei waren, hier örtliche Funktionäre von der Parteijugend in Rom, eine Funktionärin, die wurden suspendiert. Aber damit hatte es sich. Danach hat man nie mehr gehört, was ist aus der Suspendierung geworden? Sind sie denn rausgeflogen? Wir können eine Wette darauf abschließen, sie sind nicht rausgeflogen.
Die zweite Frage finde ich wichtig, wäre... Ist das so ein nostalgische Anknüpfung an den historischen Faschismus oder ist das auch so, dass du sagen würdest, also Meloni und Fratelli versuchen im Geiste dieses historischen Faschismus, so wie das ja teilweise man bei Orban sehen kann oder in den USA bei Trump sehen kann, die Demokratie in ein autoritäres Regime umzubauen?
Naja, also es ist schon ein bisschen mehr als Nostalgie. Die Nostalgie dient dazu, den inneren Kitt zu schaffen, in der Logik, die und wir sind die kleine verschworene Gemeinschaft, die seit 1945 gegen diese ganzen Antifaschisten überdauern musste. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass auch die postfaschistische Partei Fratelli d'Italia immer eine Partei gewesen ist, die von der Aufklärung des 18. Jahrhunderts an alles abgelehnt hat, was anti-egalitär war, was gegen den Traditionalismus ging, was gegen natürliche Familie geht, was gegen Gott, Familie, Vaterland geht und so weiter. Natürlich hat sie auch diese autoritären Anwandlungen, sie hat die gemeinsamen Kämpfe gegen alles Woke, gegen LGBTIQ+-Rechte, gegen die Betonung von Frauenrechten. Sie machen jetzt gegenwärtig nicht den Rollback, aber wir wissen, wo sie kulturell stehen und was ihnen wichtig ist. Und das kommt auch immer wieder zum Vorschein. Auch der autoritäre Umbau, wenn zum Beispiel Meloni die Direktwahl des Ministerpräsidenten vorantreibt. Das war immer das Ideal auch der Neofaschisten schon seit den 50er Jahren gewesen. damals hieß es die Direktwahl des Präsidenten. Aber der starke Mann, die starke Frau an der Spitze, plebiszitär legitimiert und dann kann durchregiert werden. Das ist bis heute das Ideal.
Ich habe mal eine direkte Frage zu dem Begriff Postfaschismus, weil ich das immer nicht so richtig nachvollziehen kann. Angesichts der ganzen Phänomene, die du da beschreibst, wäre es dann nicht tatsächlich konsequent und richtig, von Neofaschismus zu sprechen? Weil Post insinuiert ja so ein bisschen, dass man das alles hinter sich gelassen hat. Aber es gibt ja eben genau diese Kontinuität, oder?
Ich benutze den Begriff Postfaschismus genau im Sinne des Spagats, ja? Also den Faschismus offiziell beiseite gelegt zu haben und auch im Auftritt nicht neofaschistisch aufzutreten, da sehe ich die AfD eher in der Richtung marschieren. Also weiß ich was, dieses Rumgepöbele im Parlament, das macht Meloni nicht, das machen ihre Leute auch nicht. Ja, die regieren demokratisch formal korrekt. Das parlamentarische Prozedere spielt sich auch halbwegs zivil ab, auch gegenüber der Opposition und auch als sie selber in der Opposition saßen. Aber sie wollen eben nicht völlig die Nabelschnur zum Faschismus kappen, ohne den Faschismus gegenwärtig als politisches Ziel zu propagieren und ohne faschistische Methoden. Dies unterscheidet für mich Faschismus, faschistische Methoden des Einsatzes der Gewalt zu, nicht nur zu theoretisieren, sondern auch zu praktizieren. Das tut Fratelli d'Italia nicht. Und nicht umsonst ging ja durch die AfD sehr gerne auch der Begriff der Melonisierung. Und gemeint war damit die Weicheier im Süden.
Das ist interessant. Anne, wie klingt das denn, die Beschreibung von Michael aus Rom? Wie klingt das für deine Ohren in Bezug auf die Schwedendemokraten? Du hattest ja gerade schon in deinem ersten kurzen Statement angespielt auf dieses Dossier über die Vergangenheit der Schwedendemokraten. Das geht ja, glaube ich, in so eine ähnliche Richtung wie das, was Michael gerade beschrieben hat, nämlich so ein Spagat. Also nicht völlig sich zu distanzieren von der Vergangenheit, wenn ich das richtig sehe, aber es auch nicht, also nicht damit völlig zu brechen, aber sich gleichzeitig doch zu distanzieren.
Gerade als Michael gesagt hat, dass Meloni von schrecklichen Rassegesetzen gesprochen hat, fiel mir ein, dass eben dieser Tonfall, ja, das sind fürchterliche Dinge, die da geschehen sind, da waren auch Jugendverbände von der Partei in Nazi-Uniform und grölend auf Straßen unterwegs damals und davon hat man sich sehr distanziert und Jim Åkesson, der Parteichef, sagt auch, das sei jetzt seine Verantwortung, damit umzugehen und es sei schlimm, dieses Dossier gelesen zu haben. Da wird natürlich gesagt, du bist ja ungefähr in der Zeit da eingetreten, als das noch so war. Also was war denn dann genau der Hauptanziehungspunkt dafür, sich da zu engagieren? Aber er betont eben, dass er von Anfang an sich da dafür engagiert hat, die extremen Kräfte rauszukriegen aus der Partei, um aber die Ziele, die sie hat, umzusetzen. Und was aber die großen Unterschiede sind, ist ja, dass es eben nicht diese faschistische Vergangenheit und diese lange Tradition ist. Es ist ja eine ganz andere Geschichte in Schweden. Und so wie die Partei das jetzt in ihren Wahlkämpfen, Wahlplakaten und so in ihrer Bildsprache wiedergibt, ist das eher sowas wie, wir wollen zurück nach Bullerby. Gebt uns bitte unser, also das, was quasi wir auch mit Schweden als idyllischem Ort in Deutschland verbinden, ist dieses Bullerby funktioniert auch hier. Und man muss schon sagen, dass Schweden sich ziemlich verändert hat oder ziemliche Probleme bekommen hat in den letzten 20 Jahren, die es in der Weise vielleicht vorher nicht gab. Und also er macht halt vor allem, oder die Partei macht vor allem so, wir wollen das zurück, was wir hatten.
Du meinst Probleme mit Migration und kriminelle Gangs sind ein großes Thema in Südschweden, das meintest du jetzt, oder?
Ich meine, ja, zum einen ist halt der Sozialstaat, wie er war, auch für Schweden irgendwann ein bisschen zu teuer geworden und man musste da in Umbau und ein bisschen Einsparungen gehen. Und das andere ist eben die Entwicklung der Bandenkriminalität. Es ist nicht so, dass es nicht vorher schon organisierte Kriminalität gegeben hat im weißen schwedischen Milieu. Also Rockerbanden gab es. Lustigerweise war ein Mitglied einer Rockerbande auf Jimmy Åkessons Hochzeit, was dann wieder da die Verbindung so ein bisschen die Leute zum Höhnen veranlasst, aber auch zum Fragen, wie er eben doppelmoralisch da wieder die Situation bewertet. Aber es ist schon so, dass die organisierte Kriminalität, die Bandenkriminalität in Schweden ein ungewöhnlich hohes Maß an Gewalttaten vorgebracht hat, auch im Vergleich zu ganz Europa. Und das ist wirklich, es ist ein Problem, was man auf verschiedene Weise versucht anzugehen. Aber die jetzige Regierung, und da sind die Moderaten, die Schwedendemokraten gar nicht so unterschiedlich, will halt so hart, gibt jetzt die harten Töne und will auf den Tisch schlagen und sagt ihm unverblümt, das hängt mit der Migration zusammen und schmeißt dabei auch oft eben alle aus nicht westlichen Ländern gekommenen und in Schweden lebenden, teilweise auch schon seit Generationen Menschen in einen Topf mit dem Problem. Das ist das, aber das ist eben das, was nicht nur die Schwedendemokraten machen, sondern inzwischen auch die konservative Regierung.
Mhm. Man weiß über die Schwedendemokraten in Deutschland nicht so besonders viel, wie sie sich aufführen. Ich erinnere mich daran, dass es eine Diskussion gab, als sie dann in diese Rolle kamen von Tolerierung dieser liberal-konservativen Regierung, dass sie auch Ausschussvorsitze bekommen haben, glaube ich, im Parlament. Da gab es eine Diskussion drum. Wie ist denn dein Eindruck? Oder kannst du das mal schildern, wie sie sich aufführen? Ist es eher so, wie Michael das gerade von Meloni und Fratelli geschildert hat, oder sind das mehr so auch so Pöbeleien, wie man sie ja bedauerlicherweise vehement von der AfD im Bundestag kennt? Also treten die eher bürgerlich auf oder haben die noch dieses Aktivistische und Raue?
Nee, also sie treten schon betont bürgerlich auf. Und es ist ja auch mehr als eine Tolerierung. Sie haben ja sie sind quasi Zusammenarbeitspartner oder wie wir vielleicht sagen würden, Kooperationspartner mit der Regierung. Die haben einen gemeinsamen, so ein politisches Grundlagenpapier gemacht. Daran waren die ja beteiligt. Und sie sind also Mehrheitsbeschaffer und sind als solche dann stolz, wenn sie ihre Prinzipien in die Politik gebracht haben, in die Regierungspolitik, also härtere Asylpolitik und Überlegungen, eben doppelstaatlichen Schwerkriminellen die Staatsbürgerschaft abnehmen zu können und die auszuweisen. Nee, sie agieren da anders, als jetzt die AfD häufig im Bundestag es gemacht hat. Das ist, es hat schon eher was Normaleres. Sie wollen nach der nächsten Wahl an der Regierung beteiligt sein. Das sagen sie explizit. Haben mehr Prozent, also sind die Linien jetzt bei der letzten Umfrage kurz vor 20%, 1,5 Punkte mehr als die Moderaten vom Ministerpräsidenten. Ja, aber.
Ist das denn in Schweden so, werden die noch so als IGIT gesehen? Also haben die Machtperspektive, auch einen Ministerpräsidenten mal zu stellen, also wie in Wien, Italien? Oder gibt es da noch so Barrieren zu bürgerlichen Milieus, die sagen, ja, das ist schon okay, dass die da in dieser Tolerierung sind oder auch als Koalitionspartner, aber auf keinen Fall als Repräsentant von Schweden?
Also die Einschätzung ist in gewissen Leveln so ähnlich wie überall bei diesen Parteien, würde ich sagen. Also natürlich ist ein großer Teil der Gesellschaft im linken Spektrum, die weiterhin so IGIT finden. Und das sehe ich auch hier, wenn ich mit Leuten spreche. Gibt es Nachbarn, die sagen, ihnen wird schlecht, wenn sie den Jimmie Åkesson reden hören. Und die anderen sagen, die Sozialdemokraten haben uns verraten und deswegen sind wir jetzt Schwedendemokraten. Und die reden auch miteinander. Also da ist jetzt so, man muss sagen, wenn man in Deutschland überlegt, will ich jetzt meinem AfD-wählenden Handwerker noch was zu tun haben, wenn man das rausfindet. So ist das hier nicht, oder es ist irgendwie schwer, das zu machen. Das ist so im Alltag relativ, spricht man dann eher nicht drüber. Und aber zum Beispiel Magdalena Andersson, die Sozialdemokratenchefin, die warnt weiterhin davor, dass die gefährlich sind und dass sie nicht an die Macht kommen dürfen. Es ist ein bisschen traurig jetzt für die Christdemokraten und die Liberalen. Die sind jetzt so schlecht in den Umfragewerten, dass die möglicherweise nach der nächsten Wahl gar nicht mehr im Parlament sind. Aber die Christdemokraten haben jedenfalls dieses Jahr schon mal eine Klausel in ihrem Parteiprogramm geändert, sodass es jetzt möglich wäre, eine Koalition mit den Schwedendemokraten einzugehen. Die Liberalen hingegen, die anderen Koalitionspartner, die Miniatur-Umfragewerte haben gerade, die sagen, nein, das ist okay, so wie es jetzt ist. Mehr brauchen wir nicht. Die müssen nicht an die Regierung kommen.
Aber die sind, wenn ich das richtig verstehe, sind sie so auf dem Weg, also dafür, wo sie herkommen, also wirklich als eine harte Partei von Holocaust-Leugnern und Neonazis Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, sind sie in dieser Normalisierung schon sehr weit fortgeschritten.
Ja, wobei sie auch sagen würden, dass das nicht alle und nicht hauptsächlich, dass das nicht das Hauptthema war. Das sagt Jimmie Åkesson. Ja, es gab Holocaust-Leugner, aber das hat sich auf unser Parteiprogramm nicht ausgewirkt. Also ja, und die sind sehr weit gekommen. Also 2010 waren sie das erste Mal im Parlament und seitdem, das wird auch hier so gesehen, dass sie ihre Politik des wir wollen unser Schweden aber so, wie es war und es ist alles nicht mehr so gut und das liegt alles an der, die sagen immer Masseneinwanderung, ist deren Wort. das verfängt bei vielen, die auch sagen, früher haben wir mehr für unsere Steuern gekriegt. Also die kleineren Orte, also ich wohne ja in einem kleineren Ort, da gab es früher so ein kleines medizinisches Versorgungszentrum. Das ist jetzt in die nächste Stadt. Das Krankenhaus, was in der Stadt war, ist in der noch nächsteren, weiter wecken Stadt. Wie sagt man das? Ihr wisst schon. Jedenfalls haben eben viele das Gefühl, von denen ich dann überraschend feststelle, dass die Schwedendemokraten wählen, weil freundlich sind die ja erstmal alle mir gegenüber zumindest, dass die dann sagen, früher hat man zwar auch viel Steuern bezahlt, aber dafür wurde man auch ordentlich versorgt. So. Und jetzt versuchen aber die Linken daran zu erinnern, dass die Schwedendemokraten auch für Steuersenkungen für Reiche sind und auch dabei waren, jetzt Unterstützung für bedürftige Familien zu kürzen und solche Dinge. Also sie versuchen daran zu erinnern, dass die nicht für die kleinen Leute wirklich was tun wollen.
Lass uns da auf diese Frage aus Strategien von linker Seite dagegen vielleicht am Schluss kommen. Ich würde gerne ein Stichwort aber aufnehmen von dem, was du gerade gesagt hast, nämlich diese Masseneinwanderung. Ist ja ein Schlüsselbegriff für die gesamten Rechtspopulisten oder Rechtsextremen, wie Garrette meint. Und darüber gibt es jetzt auch, wie sich diese Rechten jetzt dazu verhalten, gibt es in der AfD, finde ich, eine ganz interessante Auseinandersetzung gerade im Moment. Das ist ein Streit, der öffentlich geworden ist, auch öffentlich inszeniert worden ist, zwischen Götz Kubitschek, das ist so ein intellektueller Vordenker der Rechtsextremen, also das wirklich Rechts ist, glaube ich, weiß nicht, ist in der AfD?
Er ist nicht in der AfD, aber gilt als der größte Einflüsterer Höckes.
Genau, also ist mit Höcke, also dem Ex-Flügel da verbunden. Und dann gab es eine Auseinandersetzung, ein Gespräch mit Maximilian Krah, auch eine sehr schillernde Figur, irgendwie so ein bisschen windig, war im Europaparlament, ist da auch irgendwie aus der Fraktion geflogen, hat irgendwie, oder seine Mitarbeiter haben Strafprozesse an der Hacke. Und aber in diesem Gespräch ging es um die Frage, was ist eigentlich Remigration und wie verhält sich die AfD dazu? Und kannst du das, weil ich glaube, das ist auch eine Frage, die Schweden und Italien betrifft, darüber reden wir gleich, wenn du das dargestellt hast, Gareth. Was wollen die mit Migration? Was ist deren Ziel? Und was ist jetzt die Diskussion in der AfD?
Also Maximilian Krah, muss man dazu sagen, war zuletzt in der Partei isoliert, nach dem krachend gescheiterten EU-Wahlkampf, wo er von einem Skandal zum nächsten gehoppelt ist und dann sich über ein Direktmandat dann doch noch in den Bundestag gekämpft hat, um da jetzt weiter Stress zu machen. Aber im Grunde hat er keine Verbündete mehr und er nutzt so gewissermaßen den Verfolgungsdruck, den es gab nach verschiedenen Gerichtsurteilen, die gesagt haben, dass dieses Konzept der Remigration verfassungsfeindlich ist im Kern. Der nimmt das zur Hand und sagt, ja, wir müssen da von unserer Position abweichen, weil das, was wir denken, stimmt nicht mit dem überein, was dieser Rechtsstaat ermöglicht. Es gab ja vor gut anderthalb Jahren, da war das erste Mal, dass dieser Begriff in der Öffentlichkeit größer aufgetaucht ist, also dieser völkische Kampfbegriff Remigration. Und zwar ist es ein Konzept, das aus der identitären Bewegung stammt, das Höcke auch früher mal in seinem Buch erwähnt hat. Und da geht es im Grunde darum, nicht nur, also die AfD definiert das offiziell nur als alles, was rechtlich möglich ist, nämlich Abschiebungen und Kriminelle ausweisen und so. Sellner definiert es aber sehr viel weiter und beschreibt damit auch die Ausweisung oder rechtliche Schlechterstellung von deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund oder aus Gründen, die sonst nicht ins Weltbild der AfD passen. Und er spricht davon 5 bis 6 Millionen Menschen, was natürlich extrem verfassungsfeindlich ist. Und das hat die AfD schwarz auf weiß in zwei Gerichtsurteilen dargelegt bekommen. Einmal OVG Münster und dann auch noch das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und Krah nimmt sich das zur Hand und sagt, ja, wir müssen anerkennen, unsere Haltung passt nicht mit dem überein, was diese Verfassung vorsieht. Und deswegen müssen wir uns da ändern und müssen uns der Realität stellen, dass wir in einem multiethnischen Staat leben. Allerdings ist eine Konsequenz daraus, dass man möglichst wenig durchmischen sollte und jede Gruppe soll sein eigenes Gebiet haben. Also es klingt so ein bisschen nach Ghettoisierung und Integrationsmaßnahmen sollen eingestellt werden. Also auch keine schöne Vision, die er zeichnet. Und wie man hört, halt auch absolut pragmatisch, strategisch, nicht jetzt aus Überzeugung getrieben. Was sich auch darin zeigt, dass er ein Jahr vorher noch ein Buch geschrieben hat bei Kubitschek, was genau diese Sellner-Thesen auch beinhaltete.
Hast du denn den Eindruck, ich meine, es gab ja, ich habe es am Anfang kurz erwähnt, ja auch bei der AfD dieses Papier von der Fraktion, man will sich jetzt anders aufführen im Parlament, also auch um nicht so bürgerlich konservative Wähler nicht so durch diese permanente Rumpöbelei zu verschrecken. Gibt es denn da so eine Strategie? Ich meine, das ist ja die AfD ist ja eine Partei, die jetzt 25% in Umfragen hat, also konstant über 20%. Und stellen die sich jetzt die Frage, wie kommen sie an die Macht? Wie werden sie salonfähig? Und ist das diese Diskussion Teil dieses Prozesses oder sagst du eher, nee, das ist im Grunde genommen unwichtig?
Ein Stück weit ist es natürlich Teil dieses Prozesses und es ist so ähnlich wie in Italien im Grunde auch. Also man kommuniziert da auf unterschiedlichen Ebenen und es gibt auch sowas wie eine Innenstimme, eine Außenstimme. Und natürlich stellt sich Tino Chrupalla, der ja auch so als vorzeigbar gilt allgemein in und in Talkshows, so ein bisschen... Ja, genau, wieso, er ist ja auch Malermeister, wie so ein Handwerker, daher kommt bodenständig und der versucht gemäßigt aufzutreten und sagt das auch immer wieder, dass er sich das wünscht. Aber am nächsten Tag stellt Weidel sich dann hin und sagt, oder im Sommerinterview sagt sie, ich sehe keinen Anlass zur Mäßigung, warum? Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die vielen Höckes und die Leute in den Ebenen darunter, die mit Neonazis gemeinsame Sachen machen oder sogar solche in ihren Abgeordnetenbüros beschäftigen. Mhm. Und die werden diesen Kurs halt nicht mitgehen. Aber es ist eine Kommunikation auf verschiedenen Ebenen.
Das hatte Michael ja, glaube ich, zutreffend beschrieben, auch für Fratelli und für Meloni. Du hast die Begriffe benutzt, glaube ich, Spagat oder Schizophrenie, ne? Dass es so eine Art Doppelsprech gibt. Und das ist, glaube ich, typisch für die Rechtspopulisten insgesamt, dass die immer so eine doppelte Agenda haben. Aber ich glaube auch darin, oder das wäre jetzt die Frage, gibt es auch darin bedeutende Veränderungen und Verschiebungen. Also ist es eine Verschiebung, auch wenn der Doppelsprech bleibt, wenn jemand wie Kra, der zum Recht wirklich ein Rechtsextremer ist, meiner Ansicht nach, wenn der sagt, also die AfD muss aber akzeptieren, Gleichheit aller Staatsbürger, Religionsfreiheit für Muslime und wir müssen mit dieser dauernden Staatsfeindschaft aufhören. Ist das nicht doch, ohne dass das gewissermaßen, ohne auf diese Verharmlosung reinzufallen, die das natürlich avisiert, ist da nicht trotzdem eine wesentliche Verschiebung in Richtung vielleicht von Schwedendemokraten Fratelli zu erkennen?
Schon, ich würde sagen in der Positionierung schon. Das war ja auch ein bemerkenswerter Schwenk, der für entsprechende Verwerfungen innerhalb dieser Partei gesorgt hat. Ne? Also Krasch schlägt enormer Gegenwind jetzt entgegen und er hat einen Social-Media-Shitstorm rund um die Uhr im Grunde durchzufechten. Also das war schon ein bolder Move, sich da hinzustellen und deswegen werfen die eingefleischten Völkischen ja auch vor, ein Halber zu sein oder eben ein Feindzeuge, weil er diese Gerichtsurteile, die die AfD eigentlich auch nicht anerkennt, zumindest nicht in den öffentlich bekannten Aussagen, den meisten, deswegen werfen ihm das ja vor. Also, aber genau, wenn jetzt Kra an die Macht käme und alle rausschmeißen würde, was nicht passieren wird, dann müsste man das wohl ernst nehmen. Aber es ist auch die Bemühung eines sozusagen gerade einigermaßen isolierten Politikers, sich in den Mittelpunkt zu spielen. Und der ist sehr wendig und geschickt, kann auch ganz gut argumentieren. Und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit dieser Sache geschuldet. Aber klar, außerdem muss die AfD umgehen mit dem drohenden Verbotsverfahren. Ja. Und da kommen sie auch nicht so schnell raus aus der Nummer.
Wie sieht das denn von Schweden oder Italien aus? Also diese multiethnische Gesellschaft ist ja nicht nur in Deutschland irgendwie Realität, sondern auch in Italien und in Schweden. Und wie sind die Positionierungen der Rechtspopulisten oder Rechtsextremen dazu? Haben die so ein Konzept von Remigration, also so ein ganz aggressives, völkisches Konzept, so wie das hier Kubitschek vertritt? Oder ist das mehr dieses, wir müssen anerkennen, wie es ist und wir bemühen uns, Meloni ja sehr intensiv, um jede Migration, die nicht gewünscht wird, zu unterbinden.
In der Tat ist das in Italien so. Hier fährt die Regierung auch zweigleisig. Man darf nicht vergessen, diese Regierung hat gerade ein Dekret erlassen, was das Zuwanderung in den nächsten 3 Jahren regelt. Und zwar Zuwanderung in Höhe von jeweils um die 150.000 Menschen pro Jahr. Aus dem schlichten Grund, dass auch alle Unternehmerverbände den Regierungsparteien vorneweg, den Fratelli d'Italia, sagen, wenn ihr den Hahn zudreht, machen wir dicht. Italien ist die am stärksten überalterte Gesellschaft in Europa. Italien braucht händeringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Quer durch die Sektoren, in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der häuslichen Pflege. Also ich denke, es wäre selbst unter Rechtswählern nicht besonders populär zu sagen, wir machen jetzt Remigration und schmeißen die ukrainischen Altenpflegerinnen raus. Das geht schier nicht. Also hier wird getrennt zwischen der regulären, von der Regierung gesteuerten Zuwanderung gewünschter Arbeitskräfte und der harten Abwehr irregulärer Zuwanderung, Flucht und irreguläre Migration. Da kommen dann die Nummern, wie wir schaffen ein Lager in Albanien, um die direkt outzusourcen und gleich gar nicht italienischen Boden betreten zu lassen. Das ist bisher an den Gerichten gescheitert. Aber das ist die Nummer. Das ist die Ansage, wie Sie es gerne hätten. Sehr hart vorgehen gegen Bootsflüchtlinge, die gleich raushalten und selber steuern, was brauchen denn unsere Unternehmer an Arbeitskräften.
Aber nochmal eine Nachfrage dazu. Hier bei dieser deutschen Diskussion, also wie gesagt, das ist der rechte Flügel der AfD oder jenseits der AfD oft, geht es um die Frage, ob es ein wünschenswertes Ziel ist, deutsche Staatsbürger, also mit einem deutschen Pass, die nicht ethnisch deutsch sind. Das ist ja sozusagen dieses Remigrationskonzept von Sellner und von Kubitschek, die also rauszuschmeißen. Das sind ja diese 3 oder 6 Millionen, die nicht irgendwie zu, die nicht kulturdeutsch sind, so sagen die das. Ist das ein Gedanke, den man bei den italienischen Rechten findet?
Nein, nicht, auf jeden Fall nicht prominent. Bei Fratelli Italia habe ich es nie gehört. Die Partei, die ab und zu damit kokettiert, so auf der eher mittleren Funktionärsebene, ist die Lega von Matteo Salvini. Der Sellner, der hatte ja vor ein paar Monaten in der Nähe von Mailand so einen Remigrationskongress abgehalten. Da sind dann auch 2 Lega-Lokalpolitiker hingegangen. Die sind da schon offener, aber es wird von keiner der beiden Parteien national als Konzept verkündet. Und sie sind wahrscheinlich pragmatisch gut beraten, das auch nicht zu tun. Wir reden hier von gut 1 Million Menschen, die Staatsbürgerschaft nach Immigration erworben haben. Aber auch die rauszuschmeißen, würde große Lücken reißen. Also dann hätten die sofort wirklich mit den Arbeitgebern und mit Verbänden und mit dem Bauernverband und so weiter schwer zu tun. Und das sind Verbände, die stehen alle rechts. Ja, das sind ja keine linken Organisationen. Also aus pragmatischen Gründen halten sie da den Ball sehr flach. Ich will noch einen anderen Punkt nennen, der ja auch bizarr ist. Ich sprach schon von der überalterten Gesellschaft Italien. Ein weiterer Punkt ist, in Italien wird immer über Immigration geredet. Gar kein Thema ist die Emigration, die Abwanderung von eingesessenen Italienern und Italienerinnen, die hier einen Hochschulabschluss erwerben. Und dann ungefähr letztes Jahr, jetzt nicht alle mit Hochschulabschluss, aber ganz viele, insgesamt waren es 100.000 netto, die letztes Jahr das Land verlassen haben. Also 150.000 weg, 50 Rückwanderung, haben wir 100.000 netto in einer überalternden Gesellschaft. Meiner Meinung nach ist das das wirkliche Drama, mit dem sich eine seriöse Politik zu beschäftigen hätte. Nicht die immer beschworene Invasion, die hier ja auch nicht wirklich stattfindet mit den 80 oder 100.000, die hier ankommen und die meisten dann gebraucht werden, wenn sie nicht gleich weiter wandern in dritte europäische Länder. Aber merkt man, wie politische Debatten, das gilt ja auch für die USA, für Trump und so weiter, wie die mittlerweile sich von der Faktenlage abkoppeln. Also davon, wie, was brauchen unsere Gesellschaften denn auch an Menschen von auswärts, um überhaupt den Stand zu halten?
Ja, aber du würdest trotzdem sagen, und das ist eine Frage auch an Anne, Migration ist nach wie vor das entscheidende Alleinstellungsmerkmal der Rechten. Also diese Migrationsfeindlichkeit, diese rassistischen Konnotationen, das ist, ohne das gibt's eigentlich keine Rechte.
In der Tat, Migration gerne verknüpft, und da denke ich, wird Anne das sicher bestätigen, mit innerer Sicherheit. Und während in Schweden wir dafür ein paar Anhaltspunkte haben, ist das in Italien auch eher Fiktion als Realität. Italien ist eines der sichersten Länder Europas. Wir kommen hier auf 300 Morde im Jahr. Und davon finden die Hälfte im familiären Umfeld statt. Also 150 Leute, die irgendwo auf der Straße oder beim Raub mal erschlagen werden, bei 60 Millionen Einwohnern. Sicherer geht es kaum. Und dennoch schafft es hier die Rechte zu sagen, Mensch, diese Flut von Migranten und unsere Städte werden immer unsicherer. Das ist in der Tat das Alleinstellungsmerkmal.
Mhm. Wie sieht das in Schweden aus? Du hast ja vorhin dieses Bullerbü-Fiktion erwähnt.
Mhm. Also es ist vor allem, was ich jetzt gerade dachte, es ist nicht das Alleinstellungsmerkmal der ganz Rechten in Schweden, das Migrationsthema besonders groß zu machen und für besonders wichtig zu halten. Also es gibt mehrere Aspekte hierbei. Einerseits solche Randerscheinungen, die keine großen Folgen haben, dass man so eine Belohnung, wenn man freiwillig das Land wieder verlässt, als von irgendwo anders hergekommener, dass man die ums Vielfache erhöht hat. Ich habe da jetzt gerade die Zahl nicht mehr im Kopf, aber es geht jetzt um umgerechnet tausende Euro. Experten hatten vorher gesagt, nee, also das bringt gar nichts, wird keine Folgen haben, wird aber trotzdem umgesetzt. Und was aber eben die Schwedendemokraten ja bei dieser Bullerby-Version immer, also einerseits sagen sie, ja, diese homogene Gesellschaft, die wir gerne hätten, die gibt es nun nicht mehr, okay. Aber die wollen, klar, die Zahl der Asylbewerbenden aus Ländern, die nicht in unserer Nähe liegen, eigentlich also begrenzen, Asylbewerber sowieso auf das Minimum, was die EU irgendwie zulässt, begrenzen und sagen, eigentlich wollen wir nur noch welche aus unseren Nachbarländern haben. Und was aber eben nicht nur Schwedendemokraten, sondern auch die Regierungsparteien, also die bürgerlichen sogenannten, die haben jetzt ja so Töne angeschlagen und tatsächlich vor, das in Gesetze zu gießen, dass ein ordentlicher Lebenswandel wieder zu einer Bedingung wird für eine Aufenthaltsgenehmigung. Was bedeutet, also sie wollen das wieder ins Ausländergesetz aufnehmen, was das genau bedeutet. Also unter anderem sagen die dann, wer seine Schulden nicht zurück, wer Schulden hat, die nicht zurückbezahlt oder ja, wer sich strafbar macht, okay, das ist jetzt wenig überraschend, aber es wird so betont, diese schwedischen Werte und wer das nicht einhält. Und das ist aber sehr vage, wird natürlich deshalb kritisiert und Leute, die wissen, dass sie gemeint sind, fühlen sich entsprechend getroffen. Und da gab es jetzt gerade vor 2 Wochen erst einen Skandal um den Sohn des moderaten Migrationsministers, der in all diesen Dingen so dabei ist und immer betont hat, wie wichtig das ist, dass das Elternhaus auch vernünftige schwedische Werte mitgibt, vernünftige Werte, gesunde Werte, hat er gesagt. Dessen Sohn stellte sich dann heraus, war sehr aktiv im rechtsextremen Neonazi-Milieu, auch in sogenannten Aktivclubs, die Kampftraining machen und als gewalttätig gelten. Und da war ihm die Aufregung groß, dass er anscheinend in seine eigene Verantwortung, vernünftige Werte weiterzugeben, nicht so hohe Ansprüche stellt wie an die von, also an die Eltern von migrantischen Kindern oder aus migrantischen Familien. Insofern ist es schon von der ganzen konservativen Seite geht das immer so in die Richtung, die nicht eigentlich so schwedisch sind, sind das Problem und die müssen was ändern. Und da gibt es, sind mehrere Dinge passiert. Zum Beispiel, dass man eben gesagt hat, die Polizei hat mehr Befugnisse bekommen. Apropos Kriminalität. Zum Beispiel kamen die Sicherheitszonen, es hieß erst Leibesvisitationszonen, haben sie dann geändert, das Wording, also jetzt die Sicherheitszonen, kann die Polizei für 2 Wochen ausrufen und dann verdachtsunabhängig alle kontrollieren, die da rumlaufen in diesen Gegenden. Und da wurde sogar auf der Pressekonferenz gesagt, ja, man weiß schon, also so, wer so ein Fake-Gucci-Cap auf hat und so, der, das wäre so die Klientel dann. Dann sie werden also wieder alle so hops genommen. Ja, also das ist sind nicht nur die Schwedendemokraten.
Verstehe, also das geht sozusagen, meinst du, in dieses, das ist ja auch typisch, kann man in Deutschland ja auch im Moment feststellen, was Dobrindt hier für eine Politik macht. Er hat ja wesentliche Teile der AfD-Programmatik übernommen für seine Migrationspolitik. Aber für Schweden, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt auch nicht so. Also ich würde es auch schon sagen, auch die Schwedendemokraten setzen zwar auf Repression gegen Migranten, aber es stellen nicht sozusagen die Existenz der Migranten, dass Schweden ein Einwanderungsland geworden ist. Das stellen sie nicht so fundamental in Frage, wie das eben hier Sellner und Kubitschek tun.
Nee, sie wollen aber gerne, dass das jetzt quasi aufhört mit Einwanderung aus ihnen nicht genehmen Ländern. Und die sagen eben einfach auch immer wieder, nee, das passt nicht zu uns und das bringt nichts zu versuchen, das hier. Also das wehren die so ab, aber nicht in demselben AfD-Sinne. Wobei ich gerne auch nochmal kurz zurück was sagen möchte zu etwas, was vorher vorkam mit dieser Doppelzüngigkeit oder diesem interner Kommunikation und nach außen. Also letztes Jahr wurde ja bekannt, dass die Demokraten so wohl durchaus mit verdeckten Konten auf Social Media, nicht in offizieller, nicht mit ihrem Parteilogo, aber so, also Trollkontos wurde das genannt, also dass die da rassistische Hetze verbreiten und auch so anti, sogenannte Woke-Themen bearbeiten. Und das hat auch ein investigativer Journalist herausgefunden. Da regte sich Jimmy Okesan erst groß auf, was das für eine unmögliche Verschwörung der linksgrünen Versiffen sozusagen sei, dieses jetzt alles so zu dramatisieren. Dann hat es ein bisschen verharmlost, ja, wenn da so ein paar Nerds sitzen und so einen Quatsch machen, dann wurden ein paar Posts gelöscht. Langzeitfolgen, also eine Auswirkung auf die Glaubwürdigkeit der Partei hat das wiederum auch nicht gehabt. Ebenso wenig wie seine Rockerbekanntschaft auf der Hochzeit. Also es ist wahrscheinlich wie überall, man weiß nicht genau, was die eigentlich intern besprechen. Man ahnt es ein bisschen, aber offiziell ist es sehr, so man klingt alles sehr normal.
Es ist, also ich finde, es ist halt in vielen westlichen Ländern vergleichbar, ne? Es ist ein gesamtgesellschaftlich verrutschender Diskurs, der über Normalisierung durch Christdemokraten oder Konservative passiert. Und dann kommt es so ein bisschen, das ist ja auch das, womit so diese rechten Strategen ganz offensiv argumentieren, die Verschiebung des Obertonfensters und Gramsci von rechts sozusagen. Also, dass man bestimmte Begriffe setzt, wie diesen Kampfbegriff Remigration, um so die Debatte weiter nach rechts zu ziehen. Und man muss sagen, dass es leider so ein bisschen gelingt, auch durch die Art der Kulturkämpfe. Es ist ganz interessant, die AfD-Bundestagsfraktion hatte vor zwei, drei Wochen Klausur. Da ist so eine PowerPoint-Präsentation geleakt worden. Und da hat sie gesagt, die Strategie ist, voll auf Kulturkampf zu setzen, gesamtgesellschaftlich, also so einen Graben zu schaffen zwischen der Union und SPD, Linken und Grünen sozusagen und die Union dann so zu sich zu ziehen. Und man muss sagen, man sieht in der Union, dass sie Debatten führt über genau diese Kulturkampfthemen, die die AfD gerne, also so Sachen, die eigentlich gesellschaftliche Relevanz vermissen lassen über, also jetzt in bestimmten lebensweltlichen Situationen oder also sagen wir genauso Woke-Themen, dass Julia Klöckner sich dann unendlich lang mit Regenbogenfahnen auf dem Bundestag beschäftigt. Wolfram Weimer sagt, der Kulturstaatsminister, dass wir die Diskurse nach erweitern müssen. Oder dass Gendern so ein großes Thema ist, auch für die Union, anstatt sich um sozusagen wirklich die Themen zu kümmern, die Menschen umtreibt, die vom Abstieg bedroht sind oder soziale Politik zu machen. Aber gut.
Aber ich würde, das sehe ich, ich würde trotzdem fragen, ob diese Auseinandersetzung bei der AfD, die mir doch fundamental zu sein scheint, weil es um viele Fragen geht. Es geht um die Frage, verzichtet man auf bestimmte wirklich vollkommen verfassungsfeindliche und radikale Ideen, wie zum Beispiel diese Remigration, um gewissermaßen doch irgendwie Player in dem politischen System zu werden. Und das ist zwar anders gelagert, aber ein bisschen erinnert mich das schon an Diskussionen aus den 80er Jahren mit den Grünen, die gewissermaßen ja auch diese Idee hatten, das Parlament als Bühne erstmal zu benutzen. Und was weiß ich, da gab es dann eben so Debatten um das staatliche Gewaltmonopol. Soll man das jetzt anerkennen oder nicht? Das war eine relativ kurze Zeit. Nach ein paar Jahren war die Sache irgendwie gegessen und Joschka Fischer war dann schon Minister und das ging flott. Sind wir vielleicht auch an so einem Punkt, wo so Integrationskräfte des Parlamentarismus irgendwie doch wirksam werden? Das ist ja eine Kernfrage. Haben wir es nur mit Camouflage zu tun oder haben wir es mit einer ähnlichen, nicht der gleichen, und also Rassismus ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das meine ich damit nicht, aber sozusagen mit einem ähnlichen Mechanismus von Integration. Also das wäre eine These, die ich hier in den Raum stellen möchte.
Also ich würde für die AfD klar widersprechen, weil sie sieht ja, dass gerade diese krasse Positionierung, damit gewinnen die im Osten Wahlen. Höcke sagt, warum soll ich denn nicht mehr dieses Wort sagen? Ich bin auch stärkste Kraft geworden. Er hat das stärkste Ergebnis von einem Landesverband jemals eingefahren. Und
bei Höcke ist dann kein Ministerpräsident und er wird es auch nicht. Es sei denn, sie kriegen irgendwann die absolute Mehrheit und die ist ja nicht in Sicht. Also da gibt es ja schon ein richtiges strategisches Problem, wenn sie ernsthaft an die Macht wollen. Weil sie brauchen Bündnispartner und sie brauchen Leute, die ihnen insofern vertrauen, als dass sie sagen, ja, ihr wollt hier nicht die verfassungsmäßige Ordnung stürzen.
Ich glaube, die AfD Thüringen hofft gerade konkret aufs BSW. Mhm. Und da gab es ja auch schon erste Gespräche, allerdings jetzt eher wegen der Sperrminorität, aber das ist nochmal eine andere Frage oder eine andere Geschichte. Aber ja, klar, es gibt gewiss so Leute wie Jörg Urban oder Tino Chrupalla, die also sozusagen die Sachsen, die sich gut vorstellen könnten, 2029 in Sachsen zu regieren, was auch ein erklärtes Langzeitziel ist oder sozusagen so eine Wegmarke auf dem Weg zur Normalisierung der AfD, die schon länger auch innerparteilich so steht. Aber trotzdem gibt es halt in den Ebenen darunter, das fängt an bei Landtagsabgeordneten, Leute, die beim Reichstagssturm 2020 dabei waren oder die aus Sachsen nach Brüssel geschickt wurden und die machen dann Fotos an der Wolfschanze mit Hand auf dem Herz. Und das ist halt sozusagen eine Partei, die sich nie distanziert hat von solchen Leuten und deswegen kommt sie aus dieser Nummer nicht so schnell raus, zumal sie halt vom Verfassungsschutz beobachtet wird und ein Verbotsverfahren droht.
Ja. Wie schaut man denn so von Italien oder Schweden auf die AfD? Nimmt man die ernst oder findet man die verrückt oder zu radikal oder ist es ein diffuses Verhältnis?
Also Italien, ich rede jetzt mal von der italienischen Rechten. Also hier galt AfD ab einem gewissen Punkt auch wirklich als das Schmuddelkind in der Rechten. Also eine Meloni würde nie lobende Worte über die AfD finden. Ein bisschen anders sieht es aus bei der Lega. Die sind mit denen gegenwärtig auch nicht in einer Fraktion. Aber dass damals AfD rausgeflogen ist aus dieser Fraktion Le Pen, Lega und so weiter, das lag nicht an der Lega, sondern an Le Pen vorneweg. Le Pen ist da ganz klar auf Distanz gegangen, so ein Kra der Waffen-SS und SS sagt, das waren doch gar nicht so üble Burschen und so. Das stößt natürlich im europäischen Ausland, wo diese SSler ja auch unterwegs waren, sehr sauer auf. Das hat der AfD in Italien, in Frankreich sehr geschadet, würde ich mal sagen.
Und das war für Weidel im Übrigen auch ein Schock. Und das der Auslöser damals für dieses Zerwürfnis war ja tatsächlich auch diese Debatte um dieses Potsdamer Remigrationstreffen, was damals Korrektiv aufgedeckt hat. Und Weidel ist dann tatsächlich nach Paris gefahren zum Essen mit Le Pen und ist dann abgeblitzt. Und zwar ziemlich deutlich. Also, und das trägt sie auch nach, glaube ich. Also das ist zerrüttet, das Verhältnis. Ja.
Also ich will noch einen Satz sagen zur Lega. Wie gesagt, nicht Meloni wie deren Fratelli, sondern die Lega, die ist weit offener. Und wenn ein J.D. Vance sich beschwert auf der Sicherheitskonferenz über die angebliche Diskriminierung der AfD, dann springt ein Matteo Salvini sofort dem Vance zur Seite und sagt, eigentlich hat der Mann doch recht. Also die mit der Lega ginge perspektivisch für die AfD durchaus wieder was. Das Problem ist halt, dass die Lega momentan mit Le Pen in einer Fraktion sitzt und auch sehr auf den Draht nach Paris Wert legt. Deshalb schiebt sich aktuell nichts, aber da hätte AfD durchaus einen Punkt, wo sie andocken könnte.
Wie schauen denn die Schwedendemokraten? Haben die irgendwelche Vorbilder in Europa? Also Gareth hat gerade den Namen Le Pen fallen lassen. Ich glaube, Le Pen hat ja sozusagen das Copyright fast auf diese Strategie der Entteufelung, ne? Entdämonisierung von Front National in Abgrenzung von ihrem Vater mit diesem harten Antisemitismus. Und das ist ja, glaube ich, schon so die Blaupause für das, was wir da teilweise erleben an Transformation. Also wie sehen die Schwedendemokraten auf Europa?
Also Jimmie Åkesson, der hat vor über einem Jahr mal gesagt, die AfD sei ihm eine zu instabile Partei. Das war seine Begründung dafür, dass er sie nicht mehr als Schwesterpartei ansehen wolle. Da hat er so gesagt, das habe ich vielleicht mal gesagt, aber nein, das gilt nicht mehr. Und ein anderes Thema ist natürlich hier auch die Russland-Ukraine-Frage. Hatte sich vor allem der Europaparlamentarier der Schwedendemokraten Charlie Weimers zugeäußert, letztes Jahr vor der Wahl, dass die fehlende Unterstützung der AfD für die Ukraine für ihn ein Ausschlusskriterium sei, für die direkte Zusammenarbeit. In vielen anderen Punkten ist man sich ja einig. Aber dies sind so die Punkte, wo sie sich distanzieren von der AfD. Das Thema ist eher dann in den Medien, wenn in Deutschland mit der AfD, also wenn es Nachrichten zur AfD gibt, Und da habe ich mich gerade, also da müsste man nämlich hier den Leuten erstmal erklären, was die Situation in Deutschland ist. Da muss man ja quasi mit der ganzen, mit der Geschichte zur deutschen Wiedervereinigung, was seitdem passiert ist, dem offensichtlich gespaltenen Deutschland. Und das, also das muss man erstmal anfangen zu erklären. Das ist einfach eine andere Situation als hier. Und ich hatte vorhin, als du gerade das erzählt hattest, nochmal daran gedacht, was passiert denn jetzt? Also wie, was folgt denn daraus? Warum ist das? Ist doch das, was so anders ist in Deutschland. Die AfD ist ja aus Italien postfaschistischer Sicht Schmuddelkind und in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet. Und was kann denn da passieren wegen dieser speziellen deutschen Geschichte?
Du meinst mit Blick auf die Brandmauer, ob sie regierungsfähig sind.
Aber auch, weil die Wahl, also die Zustimmung in den ostdeutschen Ländern einfach so viel größer ist, als sie in Schweden für die Schwedendemokraten ist. Also oft, es sind ja einfach nochmal ganz andere Zahlen, die da inzwischen entstanden sind. Also sieht da keiner jemals die Gefahr, dass irgendwo in Thüringen, nur in Thüringen jetzt, das wirklich gibt?
Doch, natürlich. Die Gefahr ist, würde ich sagen, akut auch. Also ich meine, in Umfragen kommen sie ja manchmal schon an sozusagen eine absolute Mehrheit ran. Wenn jetzt die BSW oder das BSW sich entschließen würde, mit denen zu koalieren, könnten sie die Koalition sofort verlassen, theoretisch, ne? So vor den Mehrheitsverhältnissen. Er wird nicht passieren jetzt in den nächsten Wochen, aber natürlich ist das ein Problem, aber es hat viele Ursachen und ich würde sagen, ja klar, die Besonderheit in Deutschland ist sozusagen diese Brandmauer, die existiert. Mhm. Und es ist aber, glaube ich, nicht, dass die Stärke der AfD die momentane daher rührt, sondern ich glaube, es liegt eher an vielen Faktoren, wenn das jetzt die Frage war. Also ich glaube nicht, dass es jetzt an der Sondersituation Deutschlands liegt, dass die dass es diese Brandmauer gibt, dass die AfD deswegen so stark geworden ist im Osten. Das würde ich nicht sagen.
Ja, lass uns vielleicht in der Schlussrunde darüber sprechen. Das finde ich einen guten Punkt, Gareth. Was gibt's eigentlich aus eurer Perspektive für erfolgsversprechende Strategien gegen diesen Aufwuchs dieser rechtspopulistischen Parteien? Seht ihr da irgendwas? Es gibt ja in Deutschland diese Verbotsdebatte, die hatten wir schon des Öfteren. Ich bin ein bisschen skeptisch. Gareth, du bist ein Anhänger von diesem Verbotsverfahren.
Ich bin dafür, dass man es prüfen sollte und das ernst nehmen sollte, was in der Verfassung steht. Das steht da ja nicht umsonst drin.
Ja. Aber ja, ich glaube, die Verbotsdebatten, die spielen überhaupt keine Rolle in Schweden und Italien. Das ist ein absolutes deutsches Spezifikum mit dieser Verbotsdebatte. Aber habt ihr irgendwelche Ideen oder Beobachtungen gemacht? Kann auch kleinteilig sein. Was sind erfolgsversprechende Strategien, Ideen, Projekte, um dem nicht so ganz ohnmächtig einfach zuzuschauen, diesem ja doch erstaunlichen Aufstieg?
Also ich finde, in Deutschland im letzten Bundestagswahlkampf hat zumindest die Linke gezeigt, wie das bei Jungwählerinnen geht. Da gab es ja noch bei der Europawahl, und das war nur ein paar Monate vorher, eine fette Mehrheit für AfD, und zwar bei ganz jungen Leuten, was ja wirklich einen Trend durchbrochen hat, der jahrzehntelang anders war. Und das hat sich aber jetzt gezeigt, dass es nicht verfestigt ist oder noch nicht verfestigt ist, dass es möglich ist, das aufzubrechen. Und zwar hat die Linke ja vor allen Dingen in den letzten Wochen des Bundestagswahlkampfs gewissermaßen an Fahrt aufgenommen durch Auftritte in Social Media ihrer Vorsitzenden Heidi Reicheneck. Es gab diese Rede auf die Barrikaden und so weiter, aber sie haben auch konsequent auf soziale Themen gesetzt im Wahlkampf, hatten so Apps für Mietenpolitik, also so ein Mietenrechner, zahle ich zu viel, kann ich die Mietpreisbremse ziehen, konkrete Kümmererpolitik, und eine andere Wahlkampfstrategie war, an Haustüren zu klingeln, mit Leuten in Gespräch zu kommen, da zu sein. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was so SPD, Grüne und so in ostdeutschen Bundesländern schon über einen längeren Zeitraum versäumt haben, würde ich sagen. Da ist die AfD reingegangen.
Ja. Anne, wie siehst du das für Schweden?
Also jetzt in den letzten Umfragen liegen die Sozialdemokraten ja wieder höher als bei der letzten Wahl. Also 4,7% war es, glaube ich, gegenüber der letzten Wahl ein mehr.
Also bei 36 liegen die jetzt, ne?
Bitte?
Bei 36% sind die Sozialdemokraten, glaube ich, in Umfragen, ne?
Ich habe hier 35,1 bei der letzten, die ich gesehen habe. Aber es geht so in die Richtung. Also ich habe den Eindruck, dass das in Schweden sich so zweiteilt, nicht so richtig die Bürgerlichen, die total Extreme, und die versuchen, die CDU rüberzuziehen, also so wie das eben geschildert wurde, sondern das ist irgendwie so bürgerlich mit Schwedendemokraten und die anderen. Und das ist immer noch so sehr, also die Linken, also SPD und die Grünen und die Linken, die SPD, die natürlich hier Sozialdemokraten so heißen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schwedendemokraten deutlich über das, was sie jetzt haben, hinausgehen. Dass es da einen signifikanten Anstieg geben sollte, ist eigentlich nicht zu erwarten. Was Fakt ist, ist, dass die Politik halt schon seit einer Weile mitprägen. Also dadurch, durch diese Normalisierung haben sie ja schon den Diskurs gewandelt. Was eben funktioniert vielleicht, ist, dass Leute sehen, solche Dinge, wie ich eben schon mal erwähnt habe, dass sie für die kleinen Leute, also die Erhöhung von Sozialhilfebeiträgen, dass da nichts zu erwarten ist, dass die da vielleicht auch eher im Stich lassen. Und daran erinnern die Sozialdemokraten Magdalena Andersson immer wieder, dass das eine Mogelpackung ist, die sich nicht um die Leute kümmert, die früher Sozialdemokraten gewählt haben. Gleichzeitig hat sich ja da auf der sozialdemokratischen Seite zumindest auch jetzt das Wort stramme Migrationspolitik eingeschlichen. Aber da gab es, ja, das wird auch in diesem Kontext gesehen, dass es, Schweden hat aber auch wirklich sehr viele Menschen aufgenommen und da im Laufe der Jahrzehnte. Und da wird jetzt tatsächlich dann auch von den Sozialdemokraten ein bisschen anders drüber gesprochen. Wobei die aber immerhin argumentieren, man braucht mehr soziale Projekte und Einsätze, um junge Leute davon abzuhalten, von den kriminellen Gangs auf Social Media für Morde angeheuert zu werden. Und da war unter anderem ein gefördertes Sommerferienjobprogramm sozusagen. Darüber hat dann Jimmie Åkesson in der Fernsehdebatte sehr gelacht, sich lustig gemacht. Ja, das soll gegen die Gangkriminellen helfen. Also das zeigt dann so ein bisschen, die Sozialdemokraten versuchen noch auf der Seite, also sie sind auf der Seite derer, die sagen, es ist ein soziales Problem, es ist kein ethnisches Problem und sie bleiben bei ihrer Law-and-Order-Politik auf der rechten Seite. Jetzt wird hier durchgegriffen und so. Ich habe den Eindruck, wie gesagt, dass sich das in diese zwei Lager teilt, wobei eben auf der rechten Seite oder von den Liberalen nur noch gesagt wird, nee, wir brauchen die weiter nicht in der Regierung. Aber das ist da jetzt dass es irgendwie so eine Riesenverschiebung noch weiter als das, was bis jetzt passiert ist, gibt, das sehe ich jetzt gerade nicht.
Danke. Michael, wie sieht es denn für Italien aus? Gibt es denn da irgendwie kreative Ideen auf Seiten der Linken, wie man diese Regierung möglicherweise vielleicht mal wieder loswerden könnte?
Die erste kreative Idee ist hier, dass überhaupt mal das andere Lager links der Mitte mal wieder zusammengehen sollte. Die Meloni hat ja überhaupt nur gewonnen, weil die Rechte, wie in Italien immer, geeint antrat. Die drei Parteien, Fratelli d'Italia, das alte Berlusconi-Geschöpf Forza Italia und die Lega. Die sind sich zwar oft auch nicht grün, aber die wissen genau, am Wahlsonntag darf das nicht zählen. Links der Mitte war das anders. Da hatten wir gleich drei Lager, die sich präsentierten, nämlich Partito Democratico als die größte Kraft dort. Die gehört in Europa zu den Sozialisten, Sozialdemokraten. Dann hatten wir die Fünf Sterne und dann hatten wir nochmal zwei so kleine Mittellisten. In allen Wahlkreisen standen damit drei Kandidaten gegeneinander und der vierte hat gewonnen. Das war der von der Rechten. Das ist mathematisch klar, aber wenn wir unterm Strich schauten, hatte die Rechte insgesamt im Land 45% der Stimmen, die Mitte-Links-Kräfte knappe 49, ja. Also der erste kluge Gedanke wäre, und der wird auch stark gepflegt, Gott sei Dank, diesen Quatsch zu lassen. Also gerade PD und Fünf Sterne werden sicher jetzt auch bei den nächsten Regionalwahlen im nächsten Herbst stehen 5, 6 Regionalwahlen an, werden sie wohl überall gemeinsam antreten. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, da bin ich dann sehr schnell bei Gareth, ist natürlich PD vorneweg, muss sich schwer kümmern, was die Ausrichtung angeht. Die Partei ist zur Partei der wohl gut situierten Innenstädte geworden. Früher war Rom so, Innenstadt wählte christkonservativ vor 30 Jahren, die Randbezirke wählten rot. Heute Innenstadt wählt PD, die Randbezirke wählten entweder Fünf Sterne oder leider in den letzten Runden dann Meloni. Und das hat natürlich seine Gründe, die nicht rein italienisch sind. Das kann man bei der SPD genauso wie bei den französischen Sozialisten beobachten. Sie haben sich von ihrer alten Kernklientel weitgehend entkoppelt. Wir können das jetzt stundenlang vertiefen, soziostrukturelle Umbrüche, das Verschwinden der alten Arbeiterklasse, wie auch immer. Aber das neue Prekariat wählt die ja auch nicht. Die bleiben entweder zu Hause oder wählen rechts, mehrheitlich. Nun sage ich gerade bei denen, die zu Hause bleiben, wäre viel drin, wenn diese Menschen endlich wieder die Parteien links der Mitte als welche empfinden, die für sie einstehen. Das tun sie gegenwärtig nicht. Und da hat in der Tat die Linke in Deutschland eine Lücke gefüllt. Eine Lücke, die zu füllen der SPD bisher noch gar nicht gelingt, die dann ja auch gerade bei Jungwählern einstellige Prozentergebnisse mittlerweile einfährt, so 7 oder 8%. Und wenn die Linke bei über 20 landet, das ist keine Überraschung. Wir haben hier die neue Parteichefin, ganz so neu ist sie auch nicht mehr, seit 2,5 Jahren hier bei PD, Elli Schlein, die versucht, die beiden Dinge zusammenzuhalten. Also der in Anführungsstrichen neue Kurs der Linken, aufmerksam für Migrationsfragen, für Minderheitenfragen, für sogenannte identitätspolitische Fragen. Aber die sagt, wieso oder? Das ist kein Oder gegenüber sozialen Rechten. Wir müssen beides zusammenbinden. Sie setzt stark auch wieder auf eine gute Kooperation mit Gewerkschaft. Und sie setzt darauf zum Beispiel starke Kampagne zur Einführung eines Mindestlohns. Bisher flankieren die 5 Sterne sie die auch da auch ganz gut. Die haben nämlich auch bei armen Leuten eine Street Credibility. Das sehen wir zum Beispiel im Großraum Neapel, wo die 5 Sterne immer noch knappe 50% holen. Warum? Weil sie ganz heftig für die Einführung des Bürgergelds gestritten haben. Ich war damals im Wahlkampf in Neapel, da sagten mir Menschen, die wirklich bitterarm waren, diese Partei gibt uns die Würde zurück. Da merkte man, den 5 Sternen war es gelungen, rüberzukommen mit einem Anliegen, und auch mit der Ernsthaftigkeit des Anliegens. Wenn die Linke das nicht mehr schafft, also Kümmererpartei darf nicht heißen, so von wegen karitativ Schulterklopfen von oben, sondern wirklich, wir stehen für diese Sache, weil wir an sie glauben, dann kann da wieder was draus werden. Das steht in Italien meiner Meinung nach genauso wie in Deutschland oder in Frankreich.
Danke, Michael, das war jetzt wirklich ein pastorales Schlusswort.
Nein, nicht pastorales, sondern ein mit Werf vorgetragenes Schlusswort, das ich aber, wo ich wirklich eine Menge Sachen drin sehe, die Hand und Fuß haben. Also nicht nur, weil die Linken diesen, auch mit viel Glück, muss man sagen, in diesen Erfolg bei den Bundestagswahlen hatten, ja, sondern auch, weil das natürlich, weil da wirklich was dran ist, dass nur wenn es gelingt, dieses Ausspielen von sozialen Fragen und Migration versus das aufzubrechen, dann gibt es eine Chance für die Linke, für die linken Parteien, linksliberalen Parteien, wie auch immer man das Spektrum fasst, auch mal wieder eine Wahl zu gewinnen. Und dass die linken Parteien in Italien die Lektion gelernt haben für die nächste Wahl, das ist ja auch erstmal eine erfreuliche Perspektive. Vielen Dank euch für diese Debatte, informative, angeregte Debatte, fand ich. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns auch bei Chantet Ispina für die Redaktion und bei Daniel Fromm für die Produktion. Und wenn ihr Geld für uns überhaupt, dann gibt's tatsächlich immer gerne gesehen. Und wenn ihr Anregungen, Anmerkungen, Kommentare habt, gerne an bundestalk@taz.de. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Schönes Wochenende. Vielen Dank.
Noch nicht, Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.